Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, schlagt mit mir auf 1. Korinther 16. Heute ist ein glorreicher Tag. Weiß jemand, warum dieser Tag heute glorreich ist? So ist es. Wir kommen zum Abschluss des 1. Korintherbriefs. Und unser Thema lautet heute: Verwalte deine Möglichkeiten, Beziehungen und Finanzen weise. Und bevor wir uns auf das Thema der Finanzen stürzen, was in den ersten vier Versen des 16. Kapitels behandelt wird, schauen wir uns die Verse ab Vers 5 an. Wir werden das Finanzthema ganz zum Schluss machen, weil das auch unser größter Komplex heute sein wird und vielleicht auch die meisten Fragen und das meiste Gespräch auch darüber stattfinden wird. Ich möchte zuerst einmal sprechen über verwalte deine Möglichkeiten weise und dann verwalte deine Beziehungen weise, ehe wir zu den Finanzen kommen. Bevor ihr in den Bibeltext hineinschaut, habe ich eine Frage an euch. Wie ging Paulus vor, wenn er Entscheidungen über seinen nächsten Schritt fällen musste? Bitte? Gebet. Er hat gebetet für den nächsten Schritt. Was noch? Genau, also Paulus hat nicht nur gebetet, sondern im Beten auch auf Gottes Weisung geachtet. Er wurde einmal gehindert, in eine bestimmte Richtung zu gehen, einen gewissen Schritt zu tätigen. Lass uns mal die Verse 5 bis 9 lesen. Und dort lernen wir etwas, wie Paulus unter anderem auch Entscheidungen getroffen hat in seinem Leben. Wer möchte mal lesen? 1. Korinther 16, die Verse 5 bis 9. Wer liest? Hier beschreibt Paulus ganz zum Schluss, einfach nochmal als Abschluss, was seine Reisepläne sind. Nicht zum Urlaub machen, sondern wie er dienen möchte, welche Gemeinde er besuchen möchte, dass er die Korinther besuchen möchte, wo er sich jetzt gerade befindet, warum er jetzt noch nicht aufbricht und dass er lange bei ihnen bleiben möchte, wenn er denn in Korinth ankommt. Was lernen wir hier von Paulus, wie er Entscheidungen getroffen hat, wie er seine Entscheidungen, seine Möglichkeiten verwaltet hat? Was lernen wir hier in diesem Text? Okay, er plant. Genau, er bleibt offen für die Intervention Gottes, er macht Pläne, er wartet nicht immer erst darauf, bis er ein übernatürliches Reden von Gott empfängt. Das passiert auch. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir das auch, wie der Heilige Geist zu ihm spricht und er dann eine Entscheidung trifft aufgrund einer ganz konkreten Weisung Gottes. Aber in diesem Fall gibt er einfach weiter: Ich in meinem Horizont erachte diese und diese Maßnahme als die nächst sinnvolle. Ich glaube, das sollte ich jetzt tun. Aber er setzt seine eigenen Pläne nicht für absolut, sondern bringt hier so eine Optionalität rein. Es kann sein, dass Gott mich anders führen wird und ich werde meine Pläne nicht absolut setzen, dass Gott gar nicht dort intervenieren könnte. Ich werde bei euch vielleicht bleiben oder auch überwintern. Also da, wie das ausschaut, das werden wir dann sehen. Und in Vers 7 heißt es: Denn ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Wenn der Herr es erlaubt. Er weiß nicht, ob der Herr es erlaubt. Dieser Text ist für uns wichtig zu hören, weil wir manchmal eine Vorstellung von den Aposteln haben, dass sie so fast Übermenschen wären und die ganze Zeit so im Heiligen Geist waren, dass sie gar nicht mehr selber geplant haben und ihre eigenen Pläne auch mal umgeworfen wurden, sondern die ganze Zeit nur: Ja, der Herr hat mir heute beim Frühstück gesagt, ich soll dies und jenes tun. Ich sollte diese Socken anziehen und ich sollte dieses Gespräch führen und dieses auch auf gar keinen Fall führen. Ich werde diese 5 Menschen begegnen und so weiter und so fort. Also so war deren Leben nicht. Die waren viel ähnlicher wie wir, als wir das manchmal denken. Und das zeigt uns dieser Text. Paulus hat Pläne. Das ist meine Reise, die ich vornehmen möchte, wenn der Herr es erlaubt. Und seine Lebenserfahrung hat ihm gezeigt, ganz oft hat Gott auch Dinge nicht erlaubt. Und wie das dann nicht erlaubt wurde, kann sehr unterschiedlich sein. Dass Dinge unmöglich gemacht werden oder tatsächlich Gott nochmal auf eine andere Art und Weise interveniert oder eine neue Situation einbricht, die dann noch wichtiger wird, als das, was er sich eigentlich vorgenommen hatte. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von Jesus, wie er eigentlich auf dem Weg ist, jemanden zu heilen. Und auf dem Weg, jemanden zu heilen, wird er aber aufgehalten. Ne? Da fasst ihn jemand an, die Frau, die krank ist. Und dann ist auf einmal diese Situation in diesem Augenblick eigentlich so, denkst du, Jesus, wir waren eigentlich dahin und ich habe da ein Problem. Warum bleibst du hier stehen? Das ist jetzt, Gott hat die Dinge so gelenkt, dass meine Aufmerksamkeit jetzt dem hier gilt. Also hier ist wichtig für uns zu erkennen, Paulus hängt nicht an seinen Plänen und er ist auch offen für spontane Entwicklungen. Und diese Begrifflichkeit, wenn der Herr es erlaubt, ist eine Wendung, die immer wieder im Neuen Testament auftaucht. In 1. Korinther 4 hat er es schon einmal gesagt, ganz zu Beginn seines Briefes, ich werde bald zu euch kommen, wenn der Herr will. Apostelgeschichte 18, 21. Ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren. Hebräer 6, Vers 3. Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Jakobus 4, 13 bis 15. Vielleicht die bekannteste Passage für diese Thematik. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Ihr kennt dieses Wort, oder? Also ich muss sagen, mich hat es schon irgendwie erstaunt in der Vorbereitung, dass diese Wendung so oft vorkommt. Was macht das mit euch, wenn ihr diese Wendung liest, wenn der Herr will? Was spricht dieser Satz zu euch, wenn ihr über eure Entscheidungen, die ihr treffen müsst, über Schritte, die ihr plant? Wir haben eben gerade, das ist ein guter Punkt, wir haben eben gerade gehört von Susanne, das bringt eine Gelassenheit, eine Ruhe und Ermutigung rein, wenn man weiß, dass, wie hast du es gesagt, der Mensch denkt, Gott lenkt. Das ist ja ein Zitat aus dem Alten Testament. Aber da kann es ja auch eine andere Komponente geben, wenn es darum geht, dass wenn der Herr etwas will. Was wäre denn die andere Seite? Manchmal möchte Gott was, was wir nicht wollen. Oder wir wollen etwas und er will es nicht. Es ist auch eine demütigende Aussage. Wer das sagt, muss sich bereit erklären, ich habe Ziele in meinem Leben, Wünsche in meinem Leben, Dinge, die ich mir ausmale, Luftschlösser, die ich zeichne. Und was passiert, wenn der Herr aber nicht will? Und da kommt das ins Spiel, was du gerade sagst, Wilfriede. Wer das sagt, der hat nicht nur einfach diesen ermutigenden Aspekt so im Sinn, sondern durchaus auch, vertraue ich Gott, dass seine Pläne besser sind als meine? Und werde ich nicht irre an Gott, wenn die Dinge anders kommen, als ich will? Also gerade auch, nicht nur, aber hier sitzen ja auch einige Jüngere. Ja, man malt sich Dinge aus und dann kommen sie vielleicht ganz anders. Vielleicht auch nicht, vielleicht kommen sie auch genauso, wie ihr euch das denkt. Aber vielleicht nicht. Und um so einen Satz zu sagen, musst du Gott vertrauen. Daran brauchst du Glaube, dass Gottes Pläne besser sind. Und auch die Bereitschaft, dann auch loszulassen, wenn du merkst, ich sollte es sein lassen. Weil wir sind ja durchaus in der Lage, gegen Gottes Willen zu handeln, oder? Sind wir ja durchaus in der Lage. Das tun wir ja jeden Tag. Leider. Ich möchte gerne mit euch nochmal auf eine Wendung in Vers 9 Acht geben. In Vers 8 bis 9 heißt es, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Was bedeutet erst einmal überhaupt große und wirksame Tür? Was kann Paulus damit meinen? Also große Möglichkeiten, effektiv zu sein, dort, wo er jetzt gerade ist, in Ephesus, wo er auch recht lang war im Vergleich zu anderen Stationen. Eine Tür, die ihm geöffnet wurde. Auch interessant, nicht die ich geöffnet habe, sondern das habe ich vorgefunden. Und deswegen bleibe ich jetzt an diesem Punkt und lass davon nicht so schnell ab. Also irgendwie, da ist ein Gelingen, da ist etwas Schönes, ja. Geöffnete, wer möchte nicht geöffnete Türen? Ja? Das Schlimmste ist, vor einer geschlossenen Tür zu stehen, wo ich eigentlich gerade durch wollte. Aber was ist bemerkenswert an diesem Satz? Warum ist es wichtig, dass Paulus nicht einfach eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden, Punkt. Warum ist es wichtig, dass er weiterschreibt? Und wie kann uns das helfen? Zuallererst sehen wir, dort, wo Gott in unserem Leben schöne Möglichkeiten schafft, heißt es nicht, dass Blockaden, Widerspruch, bitte?
Ausbleiben.
Genau, dass sie ausbleiben würden. Also Widerstände in unserem Leben predigen uns nicht automatisch, lass es lieber sein, das wird nichts. Dort, wo Gott ist, da ist immer alles, läuft alles kerzengerade. Es gibt keine Tiefs, keine Kämpfe, keine Anstrengung. Es ist wichtig für uns zu hören, dass Paulus in einem Bereich gerade unterwegs ist, wo er merkt, hier sind Widerstände, aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich von hier weglaufen muss. Denn dort, wo Gott mich gebraucht, werden wir auch auf Widerstände treffen. Und sie werden sogar viele sein, viele Widerstände, oder können sein, müssen nicht, aber sie können sein. Und dann ist ein interessanter Punkt, was du, Harald, sagst, dass wir aber diesen Widerstand nicht erliegen müssen, sondern dass diese wirksame Tür oder der Effekt, den ich dort erziele im Dienst, in dem, was ich für Gott tue, dass auch diese Widerstände überwunden werden können. Römer 8, wir sind mehr als Überwinder. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Die Wirksamkeit mit den Widersachern in Verbindung zu bringen. Ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Okay, ich möchte gerne mit euch weiter im Text gehen. Das war der Bereich Verwalte deine Möglichkeiten weise. Und wir lesen jetzt die Verse 10 bis 24, Verwalte deine Beziehungen weise. Die Frage, die uns gleich beschäftigen wird, ist, welche Werte sollen unser Miteinander prägen? Weil Paulus jetzt viele Persönlichkeiten reinbringt, Mitarbeiter, die er hat, mit Gemeinden, mit denen er verbunden ist. Und dort sehen wir, obwohl es gar nicht sein Punkt ist, worauf er hinaus möchte, er möchte Sachinformationen weitergeben, aber wir merken, wie er durch die Zeilen uns auch eine Kultur predigt, wie Christen im Miteinander interagieren sollen. Und das möchte ich gerne gleich mit euch herausarbeiten, welche Werte unser Miteinander prägen sollen und unsere Beziehungen. Also, wer liest die Verse 10 bis 24? Also in den Versen 10 bis 24 sehen wir eine Menge Information. Wir können unmöglich heute alles da aufarbeiten. Aber lasst uns mal kurz durch den Text gehen. Wo seht ihr Aspekte, die unser Miteinander prägen sollen? Wie sollen sich unsere Beziehungen gestalten? Genau, ohne Furcht. Unser Miteinander soll nicht von Furcht geprägt sein. Vers 11, es verachte ihn nun niemand. Kurzer Exkurs, klingelt es bei euch hier, es verachte ihn niemand? Um wen geht es gerade?
Timotheus.
Das hat er schon einmal, ne? Im ersten Timotheusbrief muss Paulus seinem Schüler Timotheus sagen, niemand soll dich wegen deines jungen Alters, wegen deiner Jugend verachten. Schon krass. Wir wissen nicht, ob es hier die Jugend ist, die gemeint ist, weil er noch jung ist und deswegen Leute in der Gemeinde so, junger Spund, was will der uns schon erzählen? Der ist ja noch nicht mal 40 oder 50 oder 60. Oder ob es sein Auftrag war, in dem er nach Korinth gekommen ist. Aber es ist interessant, dass dieser begabte und von Gott berufene junge Mann zweimal mit dem Begriff des Verachtens konfrontiert ist. Gemeinde kann ein Ort sein, von Verachtung geprägt ist. Das ist so krass. Es sollte es eigentlich nicht. Wir denken oft vom Ideal her, wie es sein sollte, aber wenn wir die Texte aufmerksam lesen, und gesagt wird, ihr sollt das nicht tun, dann bedeutet es, dass Christen in der Lage sind, so miteinander umzugehen. Dass das stattfindet, dieser arme Timotheus, der immer wieder irgendwie damit konfrontiert ist, mit Verachtung in Gemeinde. Das ist echt krass. Also, nicht verachten, sondern was wäre das Gegenteil von Verachtung? Ja, bitte? Genau. Wertschätzung, Ehrung, genau, ja. Lass uns weitergehen. Was findet ihr noch in dem Text, was unser Miteinander prägen soll? Genau, alles geschehen, Liebe. Aber ich möchte nicht zu schnell etwas überspringen, sondern davor noch etwas. Ah, mutig. Warum, Conny, sagst du nicht mannhaft? Oder männlich? Kann mir jetzt nicht so schnell über die Lippen, ne? Gemeinde, Christusgemeinde Emmendingen, mannhaft. Ich will tatsächlich auf diesen Begriff. Seid mannhaft, Halleluja. Steht bei dir in der Bibel nicht drin. Seid feminin und weiblich. Dieser Begriff, ich glaube, dass viele das gleiche täten wie Conny, wenn man so darüber, wie soll unsere Gemeinschaft aussehen, würde man nicht bei diesem Begriff stehen bleiben. Und ich glaube, dass dieser Begriff mannhaft extrem triggert. Vielleicht sollte ich auf YouTube einfach den Titel Seid mannhaft für unsere heutige Einheit machen, dann kriege ich wieder Klicks. Warum fällt vielen vielleicht dieser Begriff schwer? Was denkt ihr? Also warum fällt uns das nicht sofort ein im Text? Ach ja, unsere Gemeinschaft soll mannhaft sein. Warum ist die Identifizierung mit dem Mann heutzutage schwierig? Ich glaube, dass vielen dieser Begriff schwerfällt, weil überhaupt nicht klar ist heutzutage, was es überhaupt sein soll. Was bedeutet das denn überhaupt, mannhaft zu sein? Und warum kann Paulus einer gesamten Gemeinde und einer Versammlung, so wie wir es jetzt sind, gemischt, Mann und Frau, sagen, seid mannhaft? Was ist denn mannhaft sein? Mutig, Standfestigkeit, standhaft, Widerstandsfähigkeit, Resistenz. In diesem Vers heißt es, wachet, Wachsamkeit, Standfestigkeit, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Der Vers erklärt es. Und wir tun gut daran, aus meiner Sicht, auch wenn das super altbacken klingt, dass wir Männlichkeit auch wieder neu lernen, von diesen Begriffen her zu definieren. Männer sind natürlich nicht nur stark und standhaft und unerschütterlich, sondern haben natürlich auch softe Seiten in sich. Okay. Was sagst du? Männer weinen heimlich, genau. Aber wir sollten uns nicht dafür schämen, dass von der Bibel her die Männlichkeit als etwas Positives gesehen wird, diese Resistenz, die Stärke, der Mut, ich würde auch sagen, die Zuversicht, der Gehorsam, der an den Tag gelegt wird, in dieser Aussage. Und das geht natürlich für alle Christen. Denn auch eine Frau soll in diesem Sinne mannhaft sein, dass sie auch im Glauben wachsam ist, resistent, widerstandsfähig und mutig ist. Und insofern kann man sagen, seid männlich, auch zu Frauen. Und wenn du jetzt vielleicht eher ins Weibliche gehen würdest, was wären so Begriffe, die euch da sofort aufploppen? Was ist typisch weiblich? Lassen wir mal, liebe Männer, eher die Frauen jetzt sprechen, bevor wir in den Fettnapf treten, der sowieso vor uns liegt. Hier sitzen einige Frauen. Was ist weiblich? Bist du... Man erlebt im 21. Jahrhundert Überraschungen, ja? Danke, Andi. Warmherziger Andi. Warmherzig, hast du gesagt, warmherzig. Genau. Was gibt's noch? Barmherzig, warmherzig. Was noch? Fürsorglich. Empathisch. Und wenn wir diese Eigenschaften noch weiterführen, denn Frauen haben tatsächlich viele positive Eigenschaften, auch wenn ihr Frauen das vergessen habt, wäre es auch nicht falsch zu sagen, dass man auch weiblich in diesem Sinne sein soll, auch als Gemeinde, um diese Eigenschaften auch auszuleben. Warum sage ich das? können wir sagen, so, das ist ketzerisch, ja. Aber ihr würdet mir, denke ich, zustimmen, wenn ich sage, wir sollen so sein wie Gott. Ja, wir sollen die Charaktereigenschaften Gottes im Leben widerspiegeln als seine Ebenbilder, oder? Ist Gott ein Krieger und in diesem Sinne mannhaft? Auch nicht nur. Gott ist nicht nur ein Krieger, sondern er ist voller Erbarmen. Er ist langsam zum Zorn. Er ist sehr geduldig. Und weibliche Eigenschaften werden auch auf Gott angewendet, dass er nicht einfach nur, er ist männlich, sondern er ist in gewisser Art und Weise auch weiblich. Gott hat kein Geschlecht. Gott ist nicht Mann oder Frau. Gott ist Geist. Und Mann und Frau sind in seinem Ebenbild geschaffen. Ja, wir sprechen ihn als Vater an, weil Jesus uns es so gelehrt hat, so über Gott zu sprechen. Deswegen werdet ihr hier nicht erleben, dass wir unsere Mutter im Himmel beten. Das ist etwas, was die Bibel uns nicht vorgibt, sondern dass wir ihn als Vater anreden, aber wohlwissend, Gott ist Geist und Gott hat weibliche positive Eigenschaften in sich. Nur weil er sie in sich hat, ist es so, dass Frauen positive weibliche Eigenschaften haben. Denn Frauen haben das nicht von sich alleine, sondern es wurde ihnen verliehen, diese positiven weiblichen Eigenschaften, von ihrem Schöpfer. Und Gott gibt aus dem, was er selber hat. Und wenn du positive weibliche Eigenschaften in deinem Leben erkennen solltest, und das hoffe ich, dann ist es darauf zurückzuführen, dass Gott selber als dein Schöpfer diese weiblichen Eigenschaften auch in sich trägt. Ja? Ja? Versteht ihr? So? Ja, ist kein Feminismus, was ich jetzt predige. Gott ist keine Frau. Gott ist auch kein Mann. Aber diese positiven weiblichen Eigenschaften hat er in sich und auch diese männlichen Eigenschaften. Deswegen ist an dieser Stelle, wenn es um Stärke geht, überhaupt nicht falsch zu sagen, seid mannhaft als Gemeinde. Und warum war es mir wichtig, jetzt diese Seite zu betonen? Weil in Vers 14, was David eben gerade auch betont hat, unser Miteinander soll geprägt werden, nicht nur von Mannhaftigkeit oder Männlichkeit, sondern auch von Liebe. Stärke und Liebe. Das ist beides, was unter uns stattfinden soll. Was gibt es noch? Was finden wir noch? Exakt. Unterordnung. Unter wen? Er spricht über das Haus des Stephanas und die zu ihm gehören, die sind wohl in den Dienst für die Heiligen, also sie sind wohl leitende Mitarbeiter. Genau, dass auch ihr euch solchen unterordnet und jedem, der mitwirkt und sich abmüht. Wenn wir jetzt den Thessalonicher Brief nehmen würden, dann würden wir sehen, dass Paulus da genau den gleichen Nagel reinschlägt und den Christen sagt, respektiert diejenigen, die unter euch arbeiten und sich abmühen. Das ist ein schöner Begriff, oder? Für Leiter in den Gemeinden, das sind die, die sich abmühen. Schon irgendwie eine krasse Formulierung, aber es ist auch teilweise so. Diese Unterordnung unter geistliche Leitung ist gemeint. Christliche Gemeinschaft muss irgendwie diese Facette auch haben, dass es eine gesunde Eingliederung gibt unter geistliche Leitung und Führung in Gemeinde. Was noch? Was finden wir noch? Ich möchte auf einen Begriff hinaus, der immer wieder vorkommt in den letzteren Versen oder im letzten Drittel, letzten Viertel. Genau, richtig, das kommt recht häufig vor. Es grüßen euch die Gemeinden Asiens, es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priska, es grüßen euch die Brüder, grüßt einander mit heiligem Corona-Kuss, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Und unten haben wir übrigens nochmal, meine Liebe sei mit euch. Was möchte dieser Begriff des Grüßens, der ja sehr häufig hier kommt, was kommuniziert er? Aufmerksamkeit, Verbundenheit, Wenn ich von jemanden grüße, dann sage ich nämlich genau das. Diese Person denkt an dich und du sollst wissen, dass diese Person an dich denkt. Und grüßt einander, also habt Gemeinschaft miteinander, kennt euch und seid nicht Fremde. Und indem er Namen auch benennt und nicht einfach sagt, ja, irgendwie meine Gemeinde, wo ich hier gerade bin, grüßt euch, sondern ganz konkrete Namen, die wissen umeinander und sind entsprechend vernetzt. Ohne WhatsApp und Facebook sind sie so vernetzt, dass sie auch die Namen in anderen Gemeinden kennen und diese Gemeinschaft auch miteinander pflegen. Ich möchte, bevor wir in den nächsten Punkt gehen, für die restliche Zeit, möchte ich mit euch mal überlegen, wo habt ihr beispielhaft so ein Verhalten erlebt in Gemeinde, in Gemeinschaft, was dem gleichkommt, was wir hier eben gerade gesammelt haben. Also, dass unser Miteinander nicht von Furcht geprägt ist, dass keine Verachtung, sondern Wertschätzung gelebt wurde, Männlichkeit und Liebe, eine positive Unterordnung unter Leitung. Und dass diese Grußkultur, möchte ich das mal nennen, zu kennen, gekannt zu werden, Aufmerksamkeit füreinander. Was habt ihr Situationen, wo euch einfällt, das habe ich positiv erlebt? Finde ich ein cooles Beispiel. Ein Mann ist Mitglied geworden in unserer Gemeinde und war dann bei unseren Mitgliederversammlungen. Und das ist ein alter Hase im Reich Gottes. Kennt Gemeinde, kennt Mitgliederversammlungen, wie es da auch manchmal heiß hergehen kann, wenn es kontrovers wird, unterschiedliche Meinungen aufeinander prasseln und nicht nur der Pastor predigt, sondern auf einmal alle was sagen können. Und diese Person ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, Waldemar, ich habe in meinem Leben, ich habe viel schon gehört und erlebt, aber so etwas habe ich noch nie erlebt, dass man so unterschiedliche Meinungen hört, aber sich die Köpfe nicht eingeschlagen werden, sondern alles so friedlich, ohne Furcht. Ich kann alles sagen, was ich irgendwie gerade denke und werde dann nicht abgekanzelt. Das ist genau das. Und das habe ich jetzt schon einige Male gehört. Unterordnung. Unterordnung unter Leitung oder unter einen Beschluss, der gefasst wurde. Dann lasst uns jetzt in der restlichen Zeit in die ersten vier Verse gehen des Kapitels. Verwalte deine Finanzen weise. Paulus behandelt jetzt hier das Finanzthema nicht einfach, weil er gern einfach mal über Finanzen reden möchte, sondern weil es wirklich ein Thema war in Korinth. Und das merken wir auch an der Formulierung, wie es beginnt. Lass uns die ersten vier Verse lesen. Also hier in diesen Versen geht es um unsere Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Gott hat uns berufen, mit seinen Ressourcen gut umzugehen. Wenn es zum Thema Verwaltung von Finanzen kommt, dann müssen wir uns immer in Erinnerung rufen, Gott ist der Besitzer, wir sind die Verwalter. Gott ist der Besitzer, wir sind seine Verwalter. Die Frage ist also, wenn es um unser Geld geht, die Frage ist nicht, warum Gott dein Geld will, was bei vielen dann aufkommt, warum will Gott mein Geld? Die Frage ist vielmehr, wie wir mit seinem Geld umgehen. Denn jeden Cent, den du hast, gehört nicht dir, sondern ist eine Leihgabe von Gott. Und die Frage ist, wie gehe ich jetzt mit dem, was Gott mir gegeben hat, um? Und nicht, warum will Gott jetzt irgendwie mein Geld? Warum, wenn ich Jesus nachfolge, ist es überhaupt interessant, dass es jetzt um mein Geld geht? Das ist doch mein Portemonnaie. Ich habe das verdient, das ist meins. Nein, der Lebensatem, den du hast, gehört noch nicht einmal dir, ist geliehen. Die Frage ist, warum darfst du überhaupt noch atmen? Und warum gibt dir Gott überhaupt so viel Geld? Und wie gehst du jetzt mit dem um, was Gott dir zur Verfügung stellt? Also wenn wir jetzt um dieses ganze Thema Geld spenden, das ist ja das Thema. Ja? Geld sammeln für andere, es investieren und da muss jeder irgendwie sein Portemonnaie öffnen. Wenn es jetzt um Spenden geht, Hinweis an euch und alle, die das später auch hören werden, ich habe keinen Einblick in euer Spendenverhalten. Hatte ich noch nie, habe ich nicht, und werde ich aller Voraussicht nach auch nicht haben. Ich habe da nämlich kein Interesse, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Susanne spreche und weiß, oh, das ist aber eine gute Geberin. Die spendet richtig gut. Und da muss ich aufpassen, wie ich mit Susanne spreche, damit ich sie nicht vergraule, weil sie ist eine gute Zahlerin. Und wenn wir sie verlieren, dann haben wir ein Problem. Aber beim Harald kann ich mal 5 gerade sein lassen. Von dem kriege ich nie was. Und ob er da ist oder nicht, ist mir eigentlich Jacke wie Hose. Ja, gut, es ist natürlich amüsant gesagt, aber solche Dinge können einen viel stärker beeinflussen, als einem lieb ist. Und deswegen ist es mir wichtig, da eine Neutralität zu haben. Und die habe ich. Das bedeutet, auch wenn du viel, viel gibst und du mal eine geschmeidige, brüderliche Konfrontation brauchst, oder auch eine schwesterliche, dann werde ich sie dir geben. Genau. Also, ich habe da keinen Einblick drin, denn es heißt in Matthäus 6, Vers 3, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Das bedeutet auch, dass der Pastor nicht wissen braucht, was deine Rechte tut, wenn noch nicht einmal deine Linke wissen soll, was deine Rechte tut. Natürlich ist das, wie soll das möglich sein, etwas mit rechts zu geben, damit links nicht weiß, was rechts gegeben hat. Das ist natürlich eine bildliche Rede, um zu zeigen, das ist etwas, was deine Beziehung zu deinem Gott und seinem Geld betrifft und nicht die Beziehung zu irgendjemand anderem. Das heißt, du sollst nicht darüber laut sprechen, es rausposaunen. Geht nicht darum, dass man nicht darüber sprechen kann und auch Fragen stellen kann, wie man damit umgeht. Das ist nicht das Ding, ja? Du kannst auch über diese Dinge mit jemandem ins Gespräch kommen, aber du sollst es nicht so, keine Ahnung, Kollektenkörbchen hier, schmeiß den Fuffi da rein, zack, habt ihr das alle gesehen? Und das war ein ganzer Batzen, den ich da rein. Ich leg mal den Umschlag rein. Den durchsichtigen Umschlag. Genau. Also es ist deine persönliche Verantwortung vor Gott. Nichtsdestotrotz ist es auch meine Aufgabe, darüber zu sprechen, wie wir damit umgehen sollen. Und ich möchte bei der Verwaltung unserer Finanzen auf einige Fragen eingehen. Ist mir das Spenden von Geld freigestellt, ist die erste Frage. Und wir haben eben gerade gelesen, in 1. Korinther 16, Vers 1, dass, wenn es um das Geldspenden geht, dass Paulus hier etwas angeordnet hat. Wichtiger Begriff. Paulus gibt hier eine Ordnung vor. Ist mir das Spenden freigestellt? Nein. Es ist keine Frage, ob du etwas gibst, sondern eher, in welcher Haltung gibst du es? Wie viel gibst du? Das ist auch eine Frage, die uns beschäftigen wird. Aber Gott setzt das Geben als obligatorisch voraus. Es ist nicht die Frage, ob ein Christ gibt, sondern dann vielleicht die Frage, wie viel gibst du und mit welcher Haltung. Denn wir lesen in Apostelgeschichte 20, Vers 35, Geben ist seliger als Nehmen. Geben ist seliger als Nehmen. Eine Frage an euch. Kann es Umstände geben, in denen es besser ist, nichts zu geben oder nicht zu spenden? Fallen euch Umstände ein, wo es besser ist, dann lass es sein. Also dann würdest du sagen, wenn hier in der Runde jetzt jemand sagt, okay, die 20 Euro gebe ich jetzt ins Körbchen, dann würdest du sagen, besser du lässt es in deinem Portemonnaie? Ja? Gut, dass Susanne mit 2. Korinther 9, Vers 7 voll d'accord ist. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Also das soll nicht deine Motivation sein, dass ich etwas geben muss. Ja, es ist obligatorisch aus Gottes Sicht, aber es soll nicht einfach eine Zwangstat sein. Ein gutes Werk, was ich tue, auch wenn Gott es von mir fordert, soll immer viel mehr sein als Zwang. Eine Freiwilligkeit, etwas, was ich aus meinem ganzen Herzen tue. Also wenn ich ein Gebot befolge, dann hat Gott Freude daran, wenn ich an diesem Gebot festhalte, nicht aus Zwang, sondern weil ich Gott kennengelernt habe und aus Liebe zu ihm Antwort gebe, indem ich auf sein Wort vertraue und ihm folge. Versteht ihr diesen Unterschied? Und deswegen ist es tatsächlich, wenn du das Gefühl hast, oh, ich werde hier irgendwie gezwungen, oder ich habe das Gefühl, also du wirst unter uns niemals gezwungen, sowas würde mich schon sehr verwundern. Aber du hast das Gefühl, das ist jetzt eher Zwang, was ich tue. Dann ist es besser, es sein zu lassen. Lass den 20er, lass die 10.000 Euro lieber in dein Portemonnaie. So ein Verdruss- und Zwangsgeld brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Liegt kein Segen drauf. Dort, wo so ein Zwangsgedanke ist, wo ich jetzt irgendwie mit Verdruss Geld gebe, stecken oft Sorgen hinter, Zweifel. Wenn ich jetzt das gebe, eigentlich brauche ich das zum Leben. Wenn ich jetzt diesen Teil gebe, wie soll ich dann den Monat bewältigen? Es ist bei vielen Christen ein Hadern und ein Ringen. Kann Gott wirklich von mir fordern, ich bin immer so auf Kante und vielleicht sogar darunter, sollten doch vielleicht lieber diejenigen geben, die immer im Plus sind, aber nicht ich. Wenn ich da so in dieser Lage bin, dass ich Sorgen oder Zweifel habe, dann ist es wichtig, trotzdem darüber zu sprechen, denn es geht hier nicht, bei dieser ganzen Frage geht es nicht um dein Geld. Beim Geldgeben geht es nicht um dein Geld. Wenn ich auch zu euch zu diesem Thema spreche, geht es mir nicht darum, irgendwie unsere Kasse der Gemeinde irgendwie aufzubessern. Oder irgendwie mein Gehalt zu verbessern, was nicht funktioniert. Leider. Nein, Blödsinn. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Es geht nicht um eine Erhöhung unserer Finanzen, sondern es geht um dein praktisches Gottvertrauen und deine Prioritäten. Denn in Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles, was ihr braucht, zufallen. Gott wird euch versorgen. Also geht es vielmehr um dein Herz. Nicht um die Euros, die dann auf dem Konto sind. Weil vielleicht verdienst du so wenig, dass du sagst, ich kann aber nur 2 Euro im Monat reinwerfen. Ja, das, ganz ehrlich, ob wir jetzt auf dem Konto 2 Euro mehr haben oder nicht, macht keinen Unterschied. Finanziell nicht. Aber für deine Gottesbeziehung und dein Herz macht es jeden Unterschied. Die Konfrontation mit meiner Sorge, mit meinen Zweifeln ist nötig, weil ich möchte mit euch einige Bibelpassagen lesen. Ihr müsst sie nicht alle aufschlagen, das werdet ihr sowieso nicht schaffen, weil es doch einige sind. 1. Timotheus 6, Vers 10 konfrontiert unsere Sorge, unseren Zweifel an die Versorgung Gottes, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Wenn du nicht geben kannst, wenn du nicht geben willst, dann leide dein Herz an Geldliebe. Du liebst dein Geld mehr, als zu sehen, wie Gott dich versorgen wird. In Hebräer 13, Vers 5. Der Wandel, also eure Lebensführung, sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Geht genau in diese Richtung. Gott wird sich um dich kümmern. Im Alten Testament, in Maleachi 3, Vers 10, heißt es an das Volk Gottes in Israel gerichtet, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Also immer 10% von dem, was ihr eingenommen habt, damit Nahrung in meinem Haus ist. Hier geht es um den Tempel, der gebaut wurde. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Ich will euch Segen in einem Übermaß, aber bitte kommt mit Glauben zu mir. Also Gott möchte, dass wir daran glauben, dass er segnend ist. Dass er das, was ich hier sehe, das, was ich hier einpflanze, dass er das gebrauchen wird und mich noch mehr segnen wird. Dass das kein Minusgeschäft ist, sondern auch unser Gottvertrauen hier auf die Probe gestellt wird. Lukas 6, Vers 38 sagt Jesus, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Philipper 4, Vers 18 bis 19 schreibt Paulus über die Spendengabe, die ihm gegeben wurde von den Philippern, Christen in Philippi. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe. Einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ihr habt mir so viel gegeben. Ich habe es mit Dank von euch angenommen. Und ihr werdet erleben, auch wenn ihr viel gegeben habt, ihr werdet keinen Mangel erleiden, weil das ein geistliches Prinzip im Reich Gottes ist. Vielmehr, wenn du festhältst an dem, was dir gehört, wirst du sehen, dass es dir zerrinnt durch die Hände und du denkst, es ist unmöglich. Aber wenn du auf einmal gibst, merkst du, Gott hat geheimnisvolle Wege, seine Kinder zu versorgen. Also ist mir das Spenden freigestellt? Für Gott ist es eine obligatorische Sache. Meine Kinder vertrauen mir. Sie werden gerne andere segnen mit meinen Ressourcen, mit meinem Geld und werden erleben, sie werden nicht leer ausgehen, sondern ich werde mich um sie kümmern und sie versorgen. Finden wir in diesem Text eine Antwort auf die Frage, wie oft sollte man spenden? Wenn du Christ geworden bist, ist die Frage, okay, möchte Gott einmal von mir das Taschengeld und dann ist er dann auch zufrieden so? Oder was ist die Haltung, die ich einnehmen soll? Und wir sehen hier in unserem Text, was? Hier steht, wochenweise, genau, an jedem ersten Tag der Woche soll etwas zurückgelegt werden. Paulus wird dann kommen und wird dann das nehmen und weitertragen. Für Bedürftige, wir werden uns gleich anschauen, für wen. An jedem ersten Tag der Woche, das ist welcher Tag? Genau, richtig. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Und dort haben sich auch schon sehr früh Christen getroffen, am Auferstehungstag. Und wahrscheinlich war es dann deren Kollekte sozusagen. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle nicht auf die Idee kommen müssen, okay, ich muss jetzt jede Woche etwas geben. Ich glaube, der Gedanke ist hier regelmäßig. Sei regelmäßig dabei. Und wenn das in unserer Gesellschaft so ist, dass wir monatlich in der Regel unsere Einnahmen generieren, dann ist monatlich eine gute Weise. Ich glaube nicht, dass es da ein Gesetz gibt, aber dieser Text sagt uns nicht, es sollte nur dann passieren, wenn es dir gerade irgendwie passend erscheint. Sondern da ist eine Kontinuität drin, eine feste Gewohnheit, die dazugehört zu meinem Wirtschaften, zu meiner Verwaltung mit meinem Geld. Und ich kann jedem empfehlen, so früh wie möglich damit anzufangen, wenn du selber Gelder hast, wenn du einen Lohn bekommst. Ich habe mit 18 mein erstes Gehalt bekommen als Azubi und seitdem eigentlich ist mir zum Prinzip gemacht, monatlich etwas davon zu geben. Fix, fest einkalkuliert. Nicht am Ende des Monats mal schauen, ob es dann noch übrig bleibt, um es dann noch zu geben, den Rest, der klägliche, sondern gleich ganz zu Anfang das Erste für den Herrn. Okay, lass uns schnell weitergehen, weil ich noch eine wichtige Frage mit euch klären möchte. Wofür sollte gespendet werden? Es geht ein bisschen in die Diskussion, die wir eben gerade geführt haben. Wir sehen hier, dass Paulus in Vers 3 sagt, eure Gabe nach Jerusalem bringen. Wir wissen aus anderen Texten, Römer 15, Vers 26, dass die Gemeinde in Jerusalem gemeint ist und die Gemeinde in Jerusalem äußerst arm war und unterstützt wurde von anderen Christen. Leider haben wir nicht die Zeit, durch alle Texte zu gehen, die ich jetzt hier vorbereitet habe, aber ich möchte euch vier Bereiche nennen, die Unterstützung wert sind von Spendengeldern. Einmal ist es so wie hier, dass eine Gemeinde unterstützt wird, natürlich auch dann die eigene Gemeinde, dass sie nicht darbt. Also Gemeinde soll mit Spendengeldern getragen werden. Dann haben wir eben gerade in Philipper 4 gelesen, dass Paulus als Missionar finanziell unterstützt wurde. Also Mission ist ein Thema. Im Neuen Testament finden wir an vielen Stellen, leider nicht die Zeit, Diakonie, also Witwen, Waisen, Armen. Sehen wir immer wieder im Neuen Testament auch die Aufforderung, vergesst nicht die Armen, kümmert euch darum und die Spendengelder sollen also diesen diakonischen Zweck auch haben. Wir sehen im Neuen Testament, dass Pastoren, würden wir es heute nennen, also Prediger, Lehrer in den Gemeinden auch von den Spenden finanziert werden sollen, damit sie freigestellt sind, um nicht arbeiten zu gehen und zusätzlich noch die Gemeinde zu leiten. sondern sie sollen für ihren Lehrdienst bezahlt und entlohnt werden. Also diese Bereiche nennt das Neue Testament, und ich würde erstmal, um auf deine Holger-Frage einzugehen, würde ich auch erstmal, der Fokus im Neuen Testament liegt auf diesen Bereichen. Gemeinde, Mission, Diakonie und explizit noch einmal Lehrer, diejenigen, die predigen, hauptverantwortlich. Ich möchte ganz zum Schluss mit euch folgende Frage noch klären. Wie viel soll man spenden? Und dann brutto oder netto? Was sagt unser Text? Habt ihr die Antwort gehört? Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Was hat sie gesagt? Den Zehnten. Ich habe gerade gefragt, was sagt unser Text? Guck mal, ich buchstabiere mal hier den Zehnten, je nachdem er gedeihen hat. Danke für dieses Stichwort, das ist wichtig an dieser Stelle. Einige gehen auf das Prinzip des Zehnten. 10% von meinem Einkommen gebe ich in Gemeinde, Mission, Diakonie, dem Prediger nicht persönlich, das nicht, das läuft dann meistens über die Gemeinde, so sollte es gesund sein. Woher kommt dieser Gedanke, 10% zu geben? Ganz genau. Wir haben es eben gerade in Maleachi schon gelesen, dass man den Zehnten ins Haus bringen soll, ins Tempelhaus. In 5. Mose 14 wird das festgehalten. Du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. In Matthäus 23, Vers 23 kritisiert Jesus die Frommen seiner Zeit. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun, also Recht, Barmherzigkeit und Glaube, und jene nicht lassen sollen. Die Verzehntung ist dieses jene. Also er kritisiert nicht, dass sie ihren Zehnten gegeben haben, sondern hat gesagt, das, was ihr tut, ist richtig. Aber ihr seid so pingelig darauf, dass ihr vorbildlich eure Gaben bringt, aber eigentlich Recht, Barmherzigkeit und Glaube bei euch nicht stattfindet. Und so kommen einige auf den Gedanken, dass man sagt, 10% ist das, was Gott von uns fordert, was wir geben sollen. Aber an dieser Stelle müssen wir Folgendes beachten. Es gibt im Alten Testament noch viel mehr Verpflichtungen, die eingegangen werden für weitere Opfergaben, dass Alttestamentler sagen, faktisch hat ein Gläubiger im Alten Testament nicht nur 10 gegeben, nicht nur 10% seines Einkommens, sondern 20-30%. Je nachdem, wie man dann rechnet. Aber viele gehen davon aus, 20-30% waren es dann am Ende des Tages. Das Alte Testament, wie gehen wir heute damit um? Was gilt im Neuen Testament? Heiße Debatten unter Christen, was muss ein Christ geben? Das Neue Testament kennt keinen Prozentsatz wie im Alten Testament. Du wirst das Prinzip des Zehnten nicht finden im Neuen Testament. Ja, Jesus spricht in Matthäus 23, aber er spricht zu diesem Zeitpunkt zu Menschen, die im Alten Testament noch leben, mit den Ordnungen von Mose. Versteht ihr? Im alten Bund sind sie noch unterwegs. Der neue Bund hat noch gar nicht angefangen. Also er spricht zu Menschen, die unter dem alten Bündnis stehen. Und Jesus tut was Interessantes in Markus 12, Vers 42 bis 44. Ehrt er die Witwe, die nicht 10% gibt, sondern die alles gibt. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein. Das ist 1 Cent. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Hier sprengt er diesen Gedanken des Zehnten und lobt diejenige, die bereitwillig alles gibt. Und hier kommt auch dieses Prinzip auf, dass auch für Jesus, wenn du 10.000 Euro reinlegst, aber nicht mit der richtigen Herzenshaltung, dann ist es für Gott weniger wert. Und wenn du 10.000 Euro in deiner Tasche hast und sie widerwillig geben möchtest oder nur so gönnerhaft, dann lass sie. Ich möchte lieber deinen Cent haben, weil dort geistlicher Segen drauf liegt. Das Neue Testament und die neutestamentliche Gemeinde ist an keiner Stelle von 10% bestimmt, dass wir sie geben sollen, sondern das Neue Testament oder die Gemeinde im Neuen Testament wurde geprägt von Freigebigkeit und Großzügigkeit. In Apostelgeschichte 2,45 lesen wir, und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Da ist jemand bedürftig, okay, wir mobilisieren uns und werden diese Not stillen. Wir schauen die Situation an und werden die Situation lösen. Apostelgeschichte 4,32-35. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, waren ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Also nicht Egoismus, sondern Teilhabe. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Also es war niemand bedürftig, es war niemand in Not. Und darum ging es, die Not zu stillen. Wir sind nicht verpflichtet, alles zu geben, so wie die Witwe. Jesus lobt das dort, wo das jemand tut, aber du musst es nicht tun. Selbst wenn du reich bist, musst du nicht alles geben. In 1. Timotheus 6, 17 bis 19 spricht Paulus über die Reichen. Randbemerkung, das ist jeder in diesem Raum. Wenn man den Standard der Welt nimmt, dann sind wir die Reichen. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Sie sollen Gutes tun, reich sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Also sie sollen nicht vom Reichtum besessen sein, sie müssen auch nicht alles geben, aber sie sollen freigebig sein, großzügig. Was diese Großzügigkeit beinhaltet, wird nie im Neuen Testament definiert und geklärt. An keiner Stelle. Und darum gilt unser Prinzip, was wir eben gerade schon einmal gelesen haben. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott möchte, dass du fröhlich gibst. Was kannst du fröhlich geben? Was nimmst du in dir in deinem Herzen vor? Und was du fröhlich geben kannst, das gib. Kurz vorher sagt er, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer viel sät, wird viel ernten. Schon diese Aufforderung, ja, 1 Euro gebe ich fröhlich und dann hat sich die Sache. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Bei dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, auch wenn es ein kindliches Beispiel ist, geht es nicht um einen Prozentsatz, der gegeben wird, sondern um eine Herzenshaltung, die wir einnehmen. Wir haben ein neues Herz von Gott bekommen, was seinen Herzschlag schlagen wird, wenn wir in Gemeinschaft sind mit ihm. Und wer viel geliebt ist, der liebt auch viel. Wem viel gegeben ist, wer erkennt, dass ihm viel gegeben worden ist, auch wenn es augenscheinlich wenig ist, aber Gott versorgt mich, dann kann ich auch im Vertrauen auf Gottes Versorgung weitergeben. Und so habe ich persönlich für mich beschlossen, dass mein Leben soll großzügig sein und freigebig. Ich möchte nicht festhalten an dem, was ich habe. Und meine Großzügigkeit, die ja von Gott her gewirkt wird, soll nicht unter den Standard des Alten Testaments fallen. Weil das war Pflicht. Das war Gesetz. Du gibst 10%. Und jetzt ist der Geist Gottes in meinem Herzen und schreibt Gottes Worte in mein Herzen, dass ich merke, es geht nicht einfach nur darum, ein Prinzip zu erfüllen, sondern es geht darum, zu erkennen, wer Gott ist und wie er diese Welt sieht und wie er durch mich wirken möchte. Deswegen sage ich mir, ich möchte nicht hinter den Standard der Juden, die den Geist Gottes nicht in ihren Herzen hatten, fallen, sondern möchte bereit sein, 10% zu geben von dem, was ich habe und darüber hinaus weiterhin großzügig zu sein. Aber ich sehe im Neuen Testament kein Prinzip, dass du 10% geben musst. Dass du jetzt sagst, ich gebe jetzt aber nur 8% von dem, was ich gebe, lebe ich jetzt in Sünde. Das ist nicht die Kategorie, in der wir unterwegs sind. Gibst du fröhlich? Bist du freigebig? Bist du großzügig? Ich habe jetzt nicht alle Passagen rausgesucht, wo es um Großzügigkeit und Freigebigkeit geht. Aber das ist etwas, was Gott in uns bewirkt. Und wenn du merkst, ich bin jemand, der kärglich sät. Warum? Geht nicht um Geld. Es geht um deine Beziehung zu deinem Gott. Ob du glaubst, dass er ein guter Versorger ist und ob er dich beschenken wird über die Maßen. Und wenn du das glaubst, dann kannst du sagen, und das würde ich auch immer sagen, das Alte Testament, die 10%, sind ein weises Prinzip hier zu beginnen. Das würde ich immer empfehlen. Das ist ein weises Prinzip. Und bete, dass dein Herz freigebiger wird, dass wenn du in eine konkrete Situation kommst, wo mehr gefordert wird, wo jemand, vielleicht ein Missionar, und der Herr legt dir das aufs Herz, dass du nicht so gleich deine ganzen Fingernägel wegkraust, sondern ich gebe. Ich gebe und vertraue, dass Gott mich versorgen wird. Darum haben wir auch in unserem Gemeindekodex, was wir als Mitglieder einander auch versprechen wollen, wir versprechen unsere von Gott gegebenen Ressourcen, unter anderem die Finanzen, weise zu verwalten und diese stets freiwillig in den Dienst des Evangeliums und dem Aufbau der Christusgemeinde zu stellen. Das ist eine freiwillige Angelegenheit. Du wirst kein Diktat von mir hören, du musst aber 10% geben und ich werde den Kontoauszug der Gemeinde durchlesen und dann werde ich hochrechnen, was dein Nettoverdienst ist. Und das kann ja dann doch nicht sein, wenn ich sehe, welches Auto du fährst, welche Klamotten du hast und welches Handy du hast. Das müssen doch eigentlich, Bruder, das sollten doch ein bisschen mehrere Scheine sein. Nein, das ist eine freiwillige Angelegenheit. Aber Gottes Wort fordert uns dazu auf, vertraue Gott, dass er sich um dich kümmert. Ich möchte abschließen mit einer letzten Frage, die wir nur ganz kurz anschneiden. Wer sollte die Spenden verwalten? Seht ihr in unserem Text einen Hinweis darauf, wer mit diesen Spenden auch umgehen soll? Weil Spenden ist ja auch ein heißes Thema, wie man mit Geld umgeht. Die ihr für bewährt haltet, denen soll das Geld anvertraut werden. Die Bibel weiß, wie wir gelesen haben, um Geldliebe. Und die kann viele schneller ereilen, als ihnen lieb ist. Und die Bibel weiß auch von Geldmissbrauch. Jesu Jünger Judas war selber jemand, der die Kasse hatte. Das ist interessant, Jesus hat eine Kasse gehabt. Das war der Schatzmeister. Und er hat Gelder veruntreut, die Jesus zugespielt wurden und hat am Ende Jesus für Geld verkauft. Das ist eine große Warnung. Geldliebe kann auch dann schlummern, wenn du ganz nah bei Jesus dran bist. Und deswegen ist es wichtig, aus diesem Prinzip, was Paulus hier sagt, zu lernen, wem vertrauen wir auch Spendengelder an? Das, was wir miteinander teilen, wem geben wir das? Und ich bin froh, dass Gott unsere Gemeinde mit einem sehr bewährten Kassierer Rainer gesegnet hat und er an dieser Stelle uns dient und uns hilft, diese Dinge auf gesunde Beine zu stellen.